Ja, lieber Herr Obermeister Scheer, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Obermeister, liebe Gildnerinnen, liebe Gildner, meine Damen und Herren. Als ich das Thema bekam oder als man mir das sagte, Gesellschaftsethik in Zeiten der Globalisierung, da dachte ich, Gesellschaftsethik, was meinen die? Ethik in der Gesellschaft, die Ethik der Gesellschaft. Aber das Thema ist gar nicht so schlecht. Es ist nicht so genau abgrenzbar. Den Begriff gibt es gar nicht so exakt, sodass man auch als Redner ein bisschen Freiheit hat, etwas draus zu machen. Und ich möchte in den nächsten, wie lange habe ich? 30 Minuten, ja, 30 Minuten, möchte ich versuchen, Ihnen einige Aspekte zur Ethik im 21. Jahrhundert zu vermitteln. Ich verspreche Ihnen, ich werde mich nicht nur auf ein Gebiet, auf mein ureigenstes Gebiet, die Medizinethik oder die Bioethik verständigen, sondern ich will schon verschiedene andere Aspekte, mit denen ich mich seit vielen Jahren beschäftige, auch mitteilen. Der Bonner Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht und ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio, er stand an dieser Stelle 2009, hat vor einigen Jahren den Satz geprägt: Wir leben in den westlichen Gesellschaften in einer Schwebelage der Uneindeutigkeiten. Und das war ja auch so etwas, was bei Frau Kloger vorhin anklang. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, viele Lebensstile existieren nebeneinander. Das ist nichts Schlechtes, das ist auch aus ethischer, aus moralischer Sicht nichts Schlechtes. Aber der Soziologe Ulrich Beck hat in einem vor einigen Monaten posthum erschienenen Buch mit dem Titel »Die Metamorphose der Welt« darauf hingewiesen, dass die Welt sich immer, seit es die Welt gibt und vor allem in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren geändert hat. Aber er beschreibt in diesem Buch sehr schön, dass in den vergangenen Jahren die Welt sich verändert hat, dass eine Metamorphose stattgefunden hat auf vielen Gebieten. Und in diesem wirklich lesenswerten Buch, er ist ja vor 2 Jahren leider verstorben, Ulrich Beck, manche von Ihnen kennen noch das Buch Risikogesellschaft aus den 80er Jahren, in denen er auf die Industriegesellschaft und ihre Folgen oder wie er es ausgedrückt hat, Nebenfolgen hingewiesen hat. In diesem Buch beschreibt er dann sehr schön an wirklich nachvollziehbaren Beispielen, also jetzt nicht nur theoretisierend, wo eben die Welt diese Metamorphose durchmacht. Und einer seiner Kernsätze ist, wenn man zum Beispiel den Klimawandel betrachtet, dann wird eines klar, dass der Nationalstaat in dieser Welt ausgedient hat. Den Nationalstaat gibt es in seiner klassischen Form nicht mehr. Er verweist darauf, dass kosmopolitisches Handeln gefragt ist und empfiehlt eben auch, dass diejenigen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, den Blick über das eigene Land oder über Europa, wenn es in Europa denn passiert, hinwegtun. Ethik, meine Damen und Herren, ist von der klassischen Definition her immer die Definition, Ethik ist die Reflexion über Moral, dann ist immer der nächste Satz, was ist Moral? Moral kann man definieren als die Gesamtheit von Normen, von Werten, aber auch von Tugenden. Hat Ende der 60er Jahre bei den 68ern niemand mehr über das Wort Tugend gesprochen. Es war verpönt, das Wort Tugend in den Mund zu nehmen. So können wir in den letzten Jahren ja feststellen, dass auch in unserer Gesellschaft neben Werten auch immer wieder Tugenden beschrieben werden. Und die Moral ist eben diese Gesamtheit von Normen, Werten, Tugenden, die sich eine Gesellschaft oder auch eine kleine Gemeinschaft gibt. Eine sehr griffige Definition für Ethik ist in meinen Augen die Definition, Ethik ist eine Rationalitätsprüfung unserer Handlungen, dessen, was wir tagtäglich tun. Oder, wie Michael Quandt, ein Münsteraner Philosoph, das formuliert hat, Ethik ist eigentlich unsere Lebensform. Also Sie sehen, es gibt verschiedene Definitionen. Ich will da nicht lange drauf rumreiten. Und im Grunde genommen hat die klassische Ethik 3 Grundfragen. Die erste Frage ist, wie soll ich handeln? Was soll ich tun? Die zweite Grundfrage der Ethik ist, warum ist eine bestimmte Handlung gut, Klammer auf richtig, oder schlecht, Klammer auf falsch? Die dritte und letzte Grundfrage der Ethik ist, die bezieht sich mehr auf die ethischen Begriffe, wie können wir ethisch begründen? Also wie können wir Begründungen geben, die nachvollziehbar sind? Und man hat zum Beispiel, wenn ich jetzt die Bioethik erwähnen darf, also die Ethik alles Lebendigen, zu der die Medizinethik gehört, die ökologische Ethik, die Tierethik, Wenn man die Bioethik betrachtet, dann hat man in den letzten Jahren gemerkt, es ist gar nicht so einfach, wenn man sich intensiver mit einer Ethik beschäftigt. Warum? Man hat gesehen, dass die klassischen ethischen Theorien, die wir alle kennen, das kann die Pflichtenethik Immanuel Kant sein, das kann die Gesinnungs- und Verantwortungsethik von Max Weber sein, das kann die teleologische Ethik sein, telos griechisch das Ziel, also die Ethik, die danach guckt, was kommt am Ende bei unseren Handlungen heraus. Man hat gesehen, dass für die Fragen der Bioethik, auch der modernen Medizinethik, diese klassischen Theorien uns nur wenig helfen in der praktischen Ethikarbeit. Deswegen hat man sich auf sogenannte Prinzipien mittlerer Reichweite geeinigt, die zum Beispiel im Bereich der Medizinethik und der Bioethik umfassen, das Selbstbestimmungsrecht des Menschen nicht genau gleichzusetzen sprachlich mit Autonomie. Dann, dass zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, in der Medizinethik Therapien, Diagnostik zu bewerten, das Nicht-Schadensgebot, das ist alt, Nil Nocere, das ist ein altes Gebot. Dann das Gebot, dem Patienten oder dem ihm anvertrauten, dem Arzt anvertrauten Menschen Gutes zu tun, also im Englischen Autonomy, Beneficence, Non-Maleficence. Und als vierter Punkt, sehr schwierig, gerade im Bereich der Medizinethik und der Bioethik, die Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit in Bezug auf unser Gesundheitssystem? Gibt es ein gerechtes Gesundheitssystem? Fragezeichen. Diese Frage stellen sich Philosophen und Ethiker seit vielen Jahren und man kann das mit einem Satz sagen, dass letztendlich bis ins letzte gerechte Gesundheitssystem, Stichwort Justitia Distributiva, die Verteilungsgerechtigkeit, die gibt es nicht. Wir müssen uns bemühen, ein System zu haben oder zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, in dem der Punkt der Verteilungsgerechtigkeit weiterentwickelt wird. Das heißt, derjenige, der sagt, ich mache ein gerechtes Medizinsystem, muss immer sagen, möchte ich in der Situation des zu behandeln, also des anderen sein und könnte ich damit leben. Ich will aber jetzt gar nicht als erstes auf die Medizinethik gehen, sondern folgend, was eben Ulrich Beck in seinem Buch Die Metamorphose der Welt geschrieben hat. Und ein Punkt, den er sehr stark betont und sehr schön ausführt, ist das Problem des Klimawandels. Und beginnen möchte ich mit einigen wenigen Sätzen zur Klimaethik. Sie werden sagen, Klimaethik, ist das jetzt irgendwas Aktuelles aus irgendeinem Wahlkampf? Nein. Klimaethik ist ein Teil der ökologischen Ethik, der Umweltethik, aber man hat in den vergangenen Jahren, wo es eben die Klimakonferenzen gab, wo es die Schwierigkeiten gab, Kyoto-Abkommen, der eine hat mitgemacht, der andere hat nicht mitgemacht. Sie wissen, wie sich Länder wie die USA so verhalten haben und ich fürchte auch, was jetzt kommen wird, wird nicht besser sein oder schlechter werden. Klimaethik hat einige Besonderheiten, die dazu führten, dass sich einige ökologisch ausgerichtete Ethiker mehr damit befassen, weil sie sagen, die Besonderheiten der Klimaethik bestehen vor allem darin, dass der Hauptverursacher und der Hauptbetroffene in der Regel nicht identisch sind. Im Gegenteil, dass der Hauptverursacher und derjenige, der unter den Folgen zu leiden hat, häufig von der Distanz über eine weite Entfernung voneinander getrennt sind. Sie wissen, was Völker in Afrika teilweise umweltmäßig erleiden müssen von Verursachern, die Tausende von Kilometern weg sind von Afrika. Und aus diesem Grunde hat man gesagt, es lohnt sich, dass man eben das Problem des Klimawandels und die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sie wissen, es gibt immer noch Gegner, sagen zu etwa 95%, ja, den Klimawandel gibt es, das ist nicht zu leugnen. Es sind etwa 4-5% ernstzunehmender Wissenschaftler, die immer noch sagen, och nö, das war immer schon da und das ist alles nicht so schlimm. Deswegen hat man sich an einigen Universitäten, in einigen Instituten darauf geeinigt, sich intensiv mit dieser Frage zu beschäftigen. Und eines vorneweg, das ist mir wichtig, auch wenn ich nachher vielleicht kurz noch auf Wissenschafts- und Technikethik zu sprechen komme. Die Ethik will nicht irgendetwas verhindern. Wir wollen weder Forschung verhindern, noch Wissenschaft oder technologischen Fortschritt verhindern. Wir wollen begleiten. Aber es wurde ja auch jetzt auf politischer Ebene und es gibt ja auch die politische Ethik von Frau Kloger vorhin deutlich, wenn man sieht, dass wir in einer Zeit leben, in der äußere Rahmen in Gesellschaften wegzubrechen drohen oder weggebrochen sind, in dem Gesellschaften den Boden verlieren oder, wie ich es dieser Tage gelesen habe, die Subjektklammer, also jeder Mensch, das Subjekt, die Subjektklammern rosten und in manchen Staaten sehr stark, ja, wenn man das alles sieht, dann denke ich, ist es wichtig, dass wir eine ethische Begleitung all dieser Vorgänge machen. Die Ethiker sind nicht die Schlauen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man auf Gefahren, auf Risiken, das betrifft jetzt mehr Wissenschaftstechnikethik, hinweist und dass man diese Vorgänge begleitet. Das ist wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, ach, da steht jetzt einer, der will den Fortschritt nicht oder so, der will einen Rückschritt. Nein, das ist es nicht. Bei der Umweltethik ist es so, dass im Grunde genommen auch Menschenrechte betroffen werden. Für diejenigen, die darunter leiden, es ist zum einen das Recht auf Leben, ein grundsätzliches Menschenrecht, ein wichtiges Menschenrecht. Das heißt, wenn es zum Beispiel durch Temperaturerhöhungen zu verstärkten Hitzeepidemien in Afrika oder sonst wo kommt, dann, wenn es zu vermehrten Wirbelstürmen, zu Hochwasser kommt, dann werden Menschen auch sterben durch diese Klimawandel. Das zweite ist das Recht auf Gesundheit, ein wichtiges Recht, Global Health. Und das Recht auf Gesundheit wird beeinträchtigt, wenn zum Beispiel Temperaturen steigen, sich die klimatischen Bedingungen verschlechtern und dann, das sind ganz konkrete Beispiele, in Afrika, vor allem in Afrika, Durchfallerkrankungen, Fieberepidemien zunehmen. Und wir können ja eines oder eines hat auch die Politik kapiert, wenn der Mensch dort krank ist, dann wird auch die Bildung am Boden liegen, denn die Kinder, Sie haben es vielleicht in meiner Vita gelesen, ich habe ja in Afrika und Indien immer wieder ehrenamtlich gearbeitet, dann werden die Kinder nicht zur Schule gehen und wenn sie nicht zur Schule gehen, dann bleibt die Bildung am Boden, dann lernen sie auch nicht mit der Gesundheit umzugehen. Also das ist ja alles ein Kreislauf. Und der dritte Punkt, dritte Menschenrecht, das Recht auf Subsistenz, was eben droht durch Dürrekatastrophen, durch Aridisierung, die Wüsten schreiten vor, durch Hochwasser und diese ganzen Katastrophen, aber auch durch Flüchtlingsbewegungen mit all ihren physischen und psychischen Belastungen, die drohen dann eben dadurch, dieses Recht auf Subsistenz zerstört zu werden oder beeinträchtigt zu werden. Das muss man sich vor Augen halten und im Grunde genommen ist es so, es gibt natürlich einige Dinge, von denen man sagt, das ist im Bereich des Klimawandels und der Klimaethik der Super-GAU, also zum Beispiel die Frage, dürfen Menschen Nahrungsmittel zu Kraftstoffen verarbeiten, wo eben viele Menschen der Welt auch hungern. Das Beispiel, was Sie alle kennen, ist eben die Abholzung von Regenwäldern zur Gewinnung von Biokraftstoffen. Sie vernichten dadurch die CO2-Senke Regenwald. Das Holz wird zum Teil verbrannt, entsteht dann wieder CO2 und wenn Sie es letztendlich als Dieselkraftstoff benutzen, wird es im Verbrennungsmotor wieder verbrannt. Es ist so, dass die Fragen, die sich heute diese Leute intensiv stellen, die sich mit dieser Klimaethik befassen, das sind keine theoretischen Fragen. Das geht schon wirklich ins Praktische und man fragt sich zurzeit, das ist so ein Diskussionspunkt, was ist mit Zukunftsdiskontierungen? Das heißt, können wir heute sagen, es geht ja darum, dass unsere Generation, unsere Kinder, unsere Enkelgeneration nicht eine Welt vorfindet, die kaum noch bewohnbar ist. Können wir heute eine Zukunftsdiskontierung machen? Können wir heute sagen, welche Werte, welche auch Zahlen setzen wir heute an für einen Schaden oder einen Nutzen, der im Bereich des Klimawandels in einigen Jahren vielleicht kommt. Da gibt es sehr, sehr harte Diskussionen. Herr Sinn vom ehemaligen IFO-Institut, jetzt ja emeritiert, hat gesagt, ja, neulich in einer Diskussion, wenn man die Ethik so weit treibt, schon bis zur übernächsten Generation, dann ist das eine Nirvana-Ethik. Also dem möchte ich doch entschieden widersprechen. Die Enkelgeneration, unsere Enkel, die ist doch nicht so weit entfernt. Und ich finde, dass man da eben, dass wir eine Verantwortung haben, diesen Dingen mit Offenheit zu begegnen, mit Transparenz zu begegnen und dass man schon guckt, ist das Glas halb voll oder halb leer, ist es 5 vor 12 oder 5 nach 12. Und dieser Bereich betrifft auch die Wissenschaftsethik und die Technikethik. Wir haben heute, Hans Jonas hat es in seinem Buch Prinzip Verantwortung 79 sehr schön beschrieben, wir müssen darauf hinweisen, dass wir eine Verantwortung für diese Welt haben und diese Welt nicht der nächsten Generation oder der übernächsten Generation als Plastikmüllhaufen hinterlassen. Schauen Sie sich diesen Plastikmüll im Pazifik an, der 300 Jahre braucht, bis er aufgelöst wird. Und Hans Jonas hat das schon in den 70er Jahren, er ist Technikphilosoph, Sie kennen vielleicht das Buch Prinzip Verantwortung, sehr schön beschrieben und gesagt, wir sollten nicht Dinge in die Erde eingraben, in Anführungszeichen, die nahe der Erdoberfläche zurückbleiben und dann die übernächste Generation dadurch gesundheitlich und in ihrem Wohlbefinden, in ihrem Leben schädigen. Und letztendlich hat Günther Anders, ein anderer Technikphilosoph, Mitte der 50er Jahre in einem lesenswerten Buch, das heißt Die Antiquiertheit des Menschen, in Mitte der 50er Jahre darauf hingewiesen, es steht so nebenbei in einem kleinen Kapitel, ich habe es neulich nochmal nachgelesen, die Kernenergie ist nicht bis ins Letzte beherrschbar. Also das heißt, das ist keine Sache von Fukushima. Er hat das Mitte der 50er Jahre gesagt als Warnung. Man hat das nicht ernst genommen und dann kam später Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima. Sie haben gesehen, was nach Fukushima passiert ist. Es wurde in Deutschland eine Ethikkommission eingerichtet. Freund Gildner, ich glaube, er war auch Gildner oder ist Gildner, Kleinert von der Technischen Universität, war ja stellvertretender Vorsitzender und das Ergebnis kennen Sie ja. Plötzlich hat man gesagt, oh, wir brauchen eine Ethikkommission. Genauso gut wie 2008 im Bereich der Wirtschaftsethik nach dem Bankencrash man gesagt hat, die Hochschulen sollen sich mal mehr um Wirtschaftsethik kümmern. Und wenn Sie heute gucken, es gab immer schon einige klassische Wirtschaftshochschulen wie St. Gallen, die sich traditionell um die Wirtschaftsethik gekümmert haben. Sie kennen Peter Ulrich, Integrative Wirtschaftsethik, ein großes Werk. Und heute aber Lüneburg, Leuphana, diese Universität mit dem tollen architektonischen Bau, da Nils Oehrmann und so, da sind heute alle Wirtschaftsethik, Wirtschaftsethik, Wirtschaftsethik. Vor einigen Jahren war das vielleicht ein Nebenfach oder es wurde gar nicht angeboten. Die Technikethik ist eine Ethik, die mit Verantwortung, mit Risiko zu tun hat. Es geht nicht darum, Technologien zu verhindern, sondern ein ganz wichtiger Punkt in der Ethik in unseren modernen Gesellschaften ist die Technikfolgenabschätzung. Das heißt, wir haben heute Institutionen, es sind sogenannte Hybridinstitutionen. Warum Hybridinstitutionen? Weil eben dort vernünftigerweise Wissenschaftler, Ethiker, Geisteswissenschaftler, also ganz verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten, um eben eine Technikfolgenabschätzung zu machen, damit wir eben nicht nur neue Technologien bekommen, sondern auch sagen, besteht hier ein Risiko. Ein wichtiger Teil der modernen Ethik ist die sogenannte Risikoethik. Risikoethik tritt da zutage, wo es um Schäden, wo es um Gefahren geht. Und im Grunde genommen ist bei der Technikethik, viele sagen, ach, das braucht man eigentlich gar nicht. In der technischen Entwicklung, da steckt die Ethik mit drin. Das ist teilweise richtig, aber auch nicht so ganz richtig. Aber gerade eben die Frage, müssen wir mit Folgen bei den Neuentwicklungen in der Technik, bei Technologien für den Menschen, für die Umwelt, für die Umgebung rechnen? Und auch der VDI, der Verband der Deutschen Ingenieure, hat ein schönes Oktogon, so ein Achteck gemacht, in dem er Punkte aufgeführt hat, wie Technik, wie neue Technologien beschaffen sein sollten. Aber Sie sehen, Hans Jonas hat das 79 schon beschrieben, das ist alles nicht neu, aber es ist irgendwie in Vergessenheit geraten, weil man eben teilweise nur den Fortschritt gesehen hat, das Machbare machen. Und im Grunde genommen ist es ganz wichtig, dass wir diese Neuerungen in der Technologie, und es sind ja wirklich grundlegende Neuerungen, die Nanotechnologie, von der wir uns in der Medizin noch ganz viel erhoffen, deren Risiken, deren Toxizität man aber auch kennen muss. Nur ein Beispiel, wenn Sie ein Nanopartikel auf die Nasenschleimhaut aufbringen, diese kleinen Teilchen, dann kann ihm ganz schnell passieren, dass dieses Teilchen entlang des Riechnerven ins Gehirn geht und dann ist das da drin, das kriegen Sie nicht mehr raus. Oder wenn ein Nanoteilchen in die Lunge geht, dann normalerweise, wenn Sie sich verschlucken, kommen Fresszellen, Makrophagen und fangen sozusagen den Fremdkörper ein und vernichten den. Vereinfacht gesagt. Und bei einem kleinen Nanoteilchen, das geht in die Lunge, das bleibt da drin, durchdringt das Gewebe, er erkennt es nicht. Aber trotzdem sage ich ganz klar, wir hoffen, dass zum Beispiel bei Patientinnen und Patienten mit inoperablen oder ungünstig gelegenen Hirntumoren in Zukunft durch die Kombination Nanotechnologie plus, im Moment gibt es eine Studie, die die Hyperthermie, die Überwärmungsbehandlung solcher Hirntumoren mit der Nanotechnologie geprüft hat, vielleicht in Verbindung auch mit einer herkömmlichen äußeren Bestrahlung im Falle der Inoperabilität oder der Nichterreichbarkeit Tumoren, dass wir da weiterkommen. Wir wollen das begleiten, aber wir wollen das nicht verhindern. Aber wir müssen es begleiten, weil es eben zum Beispiel den Begriff der Nanotoxizität gibt und weil wir diese Dinge als Gesellschaft wahrnehmen müssen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es ist in der Ethik so, dass, so ein klassischer Satz, wir müssen in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, in der wir leben, jemanden haben, der sich um die Kranken kümmert. Aber solange wir genügend haben, die das können und machen, muss nicht jedes Individuum dies tun. Ja? Die Wissenschaftsethik, liebe Gildnerinnen, liebe Gildner, meine Damen und Herren, ein wichtiges Kapitel im 21. Jahrhundert. Wissenschaftsethik Sie erinnern sich vielleicht im Jahre 2006, der koreanische Stammzellforscher Wo-Suk, der an der National University von Seoul plötzlich bahnbrechende Ergebnisse bei 11 Linien von Stammzellen gefunden hat, in Science, also Nature und Science, zwei Publikationsorgane mit höchstem Impact-Faktor publiziert hat. Er wurde dann von der eigenen Universität überprüft und alles war, ja, fake. Alles war nichts. 1997 in Deutschland der Krebsforscher Hermann, bis dahin ein vermeintlich seriöser Forscher, gleiches. Er hat 100 Patientenakten einfach falsch dargestellt und das schadet natürlich der Wissenschaft vor Ort. Und das Wichtigste für die Wissenschaft ist ja, und die Wissenschaftsethik ist einfach die Ethik, die sich mit der Gewinnung und Verwendung neuer Erkenntnisse im Wissenschaftsbereich beschäftigt. Das Wichtige ist ja, die Wissenschaft hat ja eine ureigenste, ganz hervorragende Aufgabe, nämlich Wahrheit zu suchen in ihrem Forschungsgebiet und sie zu bewahren. Sie erfordert aber ein gewisses Maß an Objektivität, an Zurücknahme von persönlichen Vorzügen der Wissenschaftler, Fairness, ja, das Ethos des Wissenschaftlers. Es gibt nicht nur das Ethos des Arztes, es gibt das Ethos des Ingenieurs, das Ethos des Wissenschaftlers. All das ist wichtig. Und im Grunde genommen haben Sie es gesehen, als Oppenheimer, der theoretische Physiker, der damals von den USA Leiter des Manhattan-Projekts war und der nur eine Aufgabe hatte, nämlich vor den Nazis eine Atomwaffe zu entwickeln. Das ist ihnen dann ja auch gelungen. Und als die Atomwaffen auf Japan fielen, hat man ihn gefragt, sagen Sie mal, wie sehen Sie eigentlich Ihre Erfindung, die Sie da gemacht haben? Und dann hat er gesagt, ich habe nur Grundlagenforschung betrieben. Ich habe eigentlich damit nichts zu tun. Und es dauerte Jahre oder ein oder zwei Jahrzehnte später, bis er in einem erneuten Interview sagte, ja, er wird schon so eine gewisse Verantwortung spüren. Das heißt, Wissenschaft hat mit Wahrheit zu tun. Die Wissenschaft, die Zeit, wie heute das Wissen vergeht oder erneuert wird, ist schnell. Und im Grunde genommen haben wir auch hier in Dortmund, das ist ja heute Abend auch entsprechend angeklungen, mit der TU Dortmund, mit Fachhochschulen und anderen Einrichtungen, wie ich finde, eine hervorragende Wissenschaftslandschaft. Und man muss eben auch diese Dinge begleiten. Und ich habe neulich, hat mir einer der Physiker hier der TU Dortmund erzählt, dass sie eben auch ein großes Projekt haben oder darauf Wert legen, dass eben ein gewisser Kontext für die wissenschaftliche Arbeit niedergeschrieben wird und dass man sich eben auch daran hält. Es geht nicht darum, dass man sagt, Fortschritt soll verhindert werden. Und im Grunde genommen ist es so, das ist ganz, ganz wichtig, dass man Risiken darstellt, dass man versucht, Schaden, Gefahren abzugrenzen. Und Herr Gigerenzer, ein Risikoforscher aus Berlin, der hat das immer wieder sehr schön dargestellt. Er hat gesagt, zum Beispiel in der Prävention der Medizin, wo es immer darum geht, wie viel Prozent, also sagen wir jetzt mal Brustkrebsvorsorge, wie viel Prozent der Frauen, oder was kommt da überhaupt raus, worum geht es da? Wie viel Prozent werden früher entdeckt, der Tumoren? Wie viel Prozent Frauen leben länger? Wie viel Prozent Frauen leben besser, wenn das überhaupt hinterfragt wird? Ja? Und man muss sich fragen, was will ich mit wissenschaftlichen Aussagen tun? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in einer fortschrittlichen Gesellschaft. Aber in einer fortschrittlichen Gesellschaft, jetzt mal einen ganz kleinen anderen Ausflug, gibt es auch Dinge, erinnert mich vorhin an Ihre Worte, Obermeister Scheer, als Sie am Anfang so ein bisschen über auch die Romantik ins Spiel brachten. Ich will jetzt nicht die Romantik ins Spiel bringen, aber der israelische Philosoph Avishai Magalit hat vor ein paar Jahren ein kleines Büchlein geschrieben, Ethik der Erinnerung, lesenswert, ganz kleines Büchlein. Und da hat er sehr schön drin geschrieben, natürlich klar, israelischer Philosoph, Deutschland geht schon im Wesentlichen um das, was im Dritten Reich geschehen ist, Holocaust. Aber er macht das nicht, dass er irgendwelche Vorwürfe platziert, sondern er sagt, eine Gesellschaft hat eine Verpflichtung, sich zu erinnern. Das heißt, nicht jedes Individuum muss diese Erinnerung pflegen, aber irgendjemand in der Gesellschaft, in diesem Kollektiv, irgendwelche Individuen müssen diese Erinnerung wachhalten, vor allem wenn es sich eben um, wie er das ausdrückt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Böse im Menschen handelt. Und ich glaube, das ist auch im 21. Jahrhundert etwas, was ganz wichtig ist. Wenn wir bei Technik, bei Wissenschaft sind, ist natürlich die Frage, ganz kurz nur Medizinethik, Bioethik, was sind die Herausforderungen im 21. Jahrhundert? Und man kann ganz klar sagen, die Probleme, die im Moment im Gesundheitswesen, der Medizin vor uns stehen, sind vor allem in Deutschland der demografische Wandel. Vor ein paar Jahren hätte ich bei dem Vortrag noch gesagt, und neue Technologien. Und heute muss man eben sagen, es ist der demografische Wandel und die Digitalisierung 2.0 in der Medizin. Die Digitalisierung wird uns in den nächsten Jahren mehr beschäftigen. Im Moment gibt es in Deutschland große Projekte zur Telemedizin. Und es ist ja nichts Schlechtes, wenn ich jetzt in einem kleinen Krankenhaus, was wirklich Realität ist, in Mecklenburg-Vorpommern bin, es kommt ein Unfallverletzter und ich kann der Universitätsklinik in Rostock oder in den Greifswald ein CT des Schädels übersenden und der Kollege dort, der Neurochirurg, sagt mir, den müsst ihr mir verlegen oder das könnt ihr selbst behandeln. Und im Übrigen, Telemedizin ist nicht neu. Was war die älteste Telemedizin in Deutschland? 3 Jahre alt, 10 Jahre alt? Nö, weit über 60, 70 Jahre. 1934, die Seenotrettung in Cuxhaven, das waren die ersten, die Telemedizin betrieben haben. Wird auch immer wieder vergessen, aber man darf es vielleicht dann so am Abend auch mal erwähnen. Gut, die Digitalisierung in der Medizin weckt Ängste, obwohl sie das gar nicht unbedingt braucht. Sagen wir mal, viele sagen, auch der Arzt ist dann der Assistent des Computers. Naja, wenn es so käme, also ich meine, man muss auch ein bisschen Selbstbewusstsein haben, also ich würde jetzt deswegen nicht gerade den Beruf deswegen aufgeben, aber das wird auch nicht kommen. Was wichtig ist, auch im Jahre 2017, ist, dass die Medizin dem Patienten begegnet mit Fachkompetenz, er will einen kompetenten Ärztin oder einen kompetenten Arzt, mit Transparenz und mit einer guten Kommunikation. Und das kann der Computer letztendlich nicht leisten. Im günstigsten Fall können die Computer der Medizinarbeit abnehmen und das Fach, von dem man derzeit davon ausgeht, dass es am ehesten, ich will nicht sagen verschwinden wird, aber es schwer haben wird, ist die Radiologie, weil eben die Computerbilderkennungsprogramme, lieber Herr Uhlenbrock, also keine Sorge, Sie kriegen Ihre Zeit noch gut rum. Nein, wir kennen uns ja, aber die Computerbilderkennungsprogramme werden immer besser und da wird man wahrscheinlich schon auch eines Tages vielleicht, ich will es mal vorsichtig formulieren, einige ärztliche Tätigkeiten abgeben. Aber berechtigt ist die Frage, was passiert, wenn das Computerbilderkennungsprogramm den falschen Befund ausspuckt? Wenn das sagt, die Lungenröntgenaufnahme ist in Ordnung und ein Jahr später ist ein dickes Bronchialkarzinom da. Ich kann Ihnen sagen, die Verantwortung bleibt bei dem Menschen, die Verantwortung bleibt bei dem Arzt. Assistive Technologien sind faszinierend, sind wichtig in einer älter werdenden Gesellschaft. Wir haben heute die Möglichkeit, dass alte Menschen, sofern sie das wollen, zu Hause eben Bodensensoren haben, sturzpräventive Maßnahmen haben. Manche haben noch nichts dagegen, dass in ihrer Wohnung eine Kamera installiert ist. Andere haben irgendwelche Verbindungen zu Laboratorien oder zu Notfalldiensten. All das ist für sich genommen ja nicht schlecht. Man muss davon aus oder man muss akzeptieren, dass Mitglieder der Gesellschaft das nicht wollen, dass sie sagen, ich will diese in Anführungszeichen Überwachung nicht, aber man muss genauso in einer demokratischen Gesellschaft akzeptieren, dass viele sagen, ja, das macht mir Sicherheit, das bringt mich weiter und wenn ich falle und habe einen Oberschenkelhalsbruch, dann will ich, dass mir möglichst schnell geholfen wird und nicht, dass mich jemand nach ein paar Tagen in der Wohnung findet. Also Stichwort assistive Technologien. Robotik sollte man mit Vorsicht sehen. Es gibt erste Einsätze auch im Operativen, auch hier in Dortmund am Klinikum, in der urologischen Klinik zum Beispiel, aber in anderen Fachgebieten ist doch die Roboterchirurgie noch mit großer Vorsicht zu betrachten. Bei uns zum Beispiel im Kopf-Hals-Bereich komplizierte Anatomie. Also da haben wir noch nicht den Roboter, der so eine Ohranatomie sauber darlegt. Er kann die vielleicht ausbohren, aber Sie müssen sich vorstellen, da läuft der Gesichtsnerv, da ist Gleichgewichtsorgan, das Hörorgan. Und wir haben ja alle gesehen, bei dem hochgelobten Robodoc in der Frankfurter Gegend, bei vielen 100 orthopädischen Operationen, der hat gut gebohrt, aber er hat halt auch die Muskeln durchgebohrt und den Zugang doch so weit gemacht, dass jetzt mehrere 100 Prozesse in Frankfurt vom Landgericht ansässig sind gegen den Operateur. Der kann nicht sagen, ja, der Robodoc war das. Nein, die Verantwortung hat er. Und im Grunde genommen ist es so, Zeit ist fortgeschritten, die wesentlichen Probleme, Sie merken, ich will so ein bisschen was loswerden, aber andererseits, es ist auch schon spät Und ich freue mich heute Abend wirklich auf mein Bier, denn es ist das erste Rainaldi-Mal, wo ich um die Zeit noch kein Bier getrunken habe. Aber das kann ich noch nachholen. Nein, es ist ganz, ganz wesentlich, dass wir uns einigen Fragen stellen. Und das will ich zum Schluss noch tun. Für die anderen Sachen ist nun mal keine Zeit mehr. Wir leben in Deutschland in einem Land, was ein fortschrittliches Gesundheitssystem hat, aber was auch Dilemmasituationen hat. Und eine Dilemmasituation, die mir auch seit Jahren wirklich am Herzen liegt, ist die Problematik der Organtransplantation. In Deutschland sterben im Schnitt 3 Menschen pro Tag auf der Transplantationsliste. Sie wissen, wir haben seit einiger Zeit die erweiterte Zustimmungslösung. Die Frage ist, wäre es besser, wenn wir wie in anderen Ländern eine andere Regelung hätten, also eine Regelung, bei der es heißt, wenn zu Lebzeiten nicht widersprochen worden ist, das ist die sogenannte Widerspruchsregelung, dann dürfen Organe entnommen werden. Wir haben als Kriterien, die nachvollziehbar sind, die Dringlichkeit, aber Dringlichkeit alleine, Schwere der Erkrankung, das ist auch bei anderen Sachen in der Medizin ein wichtiger Punkt. Im Grunde genommen wird in letzter Zeit vermehrt darauf geachtet, denn wir stehen ja vor dem Dilemma, wer soll das knappe Organ kriegen? Wir haben nicht genug Organe. Hätten wir genug Organe, hätten wir das Problem nicht, hätten wir das ethische Problem nicht. Und wenn man das sieht, dann muss man sagen, wie sind die Erfolgsaussichten desjenigen oder derjenigen, die das Organ bekommen? Wer lebt am längsten mit diesem Organ? Aber das sind Fragen, die gehen in das Urmenschliche und wir maßen uns vielleicht hier auch schon Entscheidungen an, die wirklich nur schwer zu tragen sind. Nur mal ganz kurz, um Ihnen zu verdeutlichen, dass es diese Dilemmasituationen gerade im 21. Jahrhundert in der modernen Medizin und hier zum Beispiel in der Transplantationsmedizin gibt. Und letzter Punkt, eben etwas, was wir alle oder viele von uns gerne von uns werfen, die Frage Sterbebegleitung, Sterbehilfe. Sie haben die Diskussion mitgekriegt, als vor 2 Jahren der ärztlich assistierte Suizid diskutiert wurde und wie der Bundestag sich dann entschieden hat, ist Ihnen bekannt. Im Grunde genommen ist es so, die Palliativmedizin hat in Deutschland, die Hospizbewegung, in den letzten 25 Jahren einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Wir hatten einfach in Deutschland lange keine ausreichende Schmerztherapie, das muss man sagen. Das war in den 80er Jahren ebenso, aber mittlerweile haben wir schon eine weitgehend flächendeckende Palliativmedizin, die primär die Schmerzlinderung, die Symptomlinderung, den gesamten Patienten betrachten, die psychosoziale Situation, die spirituelle Situation betrachten, in den Vordergrund stellt. Wir haben zum Beispiel hier in Dortmund ein funktionierendes Palliativnetzwerk, das es endlich auch am Heiligabend um 21 Uhr möglich ist, wenn es denn erforderlich ist, dass ein bestimmtes Schmerzmittel aus der Apotheke zu kriegen ist. Sie werden sagen, was war denn früher? Nun, es hat lange gedauert, bis wir in Deutschland dahin kamen. Und im Grunde genommen ist die in meinen Augen die moderne Palliativmedizin, die Hospizbewegung. Natürlich gibt es noch Defizite in der ambulanten Palliativversorgung im ländlichen Bereich. Das ist nicht alles in 2-3 Jahren zu machen. Aber das ist für mich auch die Antwort gegen die technisch kalte Medikalisierung des Sterbens, die von manchen gefordert wird oder die man auch in manchen Ländern, in Nachbarländern, Benelux-Staaten und so sieht. Es ist klar, es gibt Schmerzzustände, sie sind schwer einzustellen und man soll sich nicht als Arzt hinstellen und sagen, jeder Schmerz ist beherrschbar. Das ist gelogen. Aber man kann durch eine gezielte Schmerztherapie in Verbindung mit einer, wenn erforderlich, sedierenden Behandlung unter Ausnutzen der gesamten modernen symptomatischen Therapie kann man dafür sorgen, dass das Lebensende, wie das ein Autor mal genannt hat, orchestriert wird. Das heißt, dass es kein kaltes Lebensende ist. Die Orchestrierung des Lebensendes heißt, dass wir in dieser letzten Lebensphase, wie es Cicely Saunders, die Begründerin der Hospiztherapie, formuliert hat, den Tagen Leben hinzufügen und nicht nur dem Leben Tage. Tage mit Schmerzen, Tage, die nicht gut sind. Und wir stehen heute auch da vor Dilemmata. Das heißt, was machen wir mit neuen Krebsmedikamenten, die sehr teuer sind? Soll jeder alles bekommen in unserer Gesellschaft? Kann jeder alles bekommen? Wie ist das mit den Surrogatparametern bei der Einführung neuer Medikamente? Und da zeichnet sich Gott sei Dank gerade in der Tumormedizin in den letzten Jahren ab, dass der Faktor der Lebensqualität immer stärker in den Vordergrund steht. Dass man nicht sagt, naja, mit diesem Medikament lebt der Patient wahrscheinlich 4 Wochen länger. Wir müssen fragen, wie lebt er diese 4 Wochen? Wie begegnet ihm das Leben in diesen 4 Wochen? Und das sind Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind, denn Leben gegen Ökonomie aufrechnen, das geht unseres Erachtens nicht, genauso gut wie ich persönlich es nicht mag, wenn man Patienten Kunden nennt. Ein Patient ist ein Patient und Gesundheit und Krankheit ist keine Ware. Warum kann man nicht bei dem Begriff Patient bleiben? Und ich denke, dass wir auch in einer fortschrittlichen Gesellschaft wie der unsrigen eben uns diesen Fragen stellen müssen, mit der gebotenen Transparenz, mit der Öffentlichkeit, sei es jetzt die Frage der Organtransplantation, sei es die Frage der Sterbebegleitung, Sterbehilfe. Und ich glaube letzten Endes, und damit will ich schließen, mit einem ganz einfachen Ausspruch, den Max Frisch, der Schweizer Schriftsteller, einmal getan hat, der aber allen Gesellschaften gut tut, den von Ihnen beschriebenen, Frau Kloger, und auch unserer hier in Deutschland: nicht das, was glänzt, suche ich, sondern das, was trägt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.